Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Dann weißt du noch gar nicht die große Enthüllung. Oh mein Gott.
Nein, da gibt es eine Enthüllung? Damit habe ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. 2016 erschien eine Serie auf Netflix, die nicht nur zu einem internationalen Phänomen wurde, sondern auch eines der, wenn nicht sogar das Aushängeschild für den Streamingdienst wurde. Stranger Things. Ende Mai, nach fast 3 Jahren Wartezeit, ist endlich die 4. Staffel erschienen. Hat sich das Warten gelohnt? Ja, darüber diskutieren dieses Mal Laura Samide, die in der vergangenen Woche einfach mal alle 4 Staffeln Stranger Things durchgebinged hat. Hallo Laura.
Hallo Fabian.
Genau, und ich bin Fabian Douglas. Ihr kennt mich vielleicht auch als Moderator des YouTube-Kanals GigaTV Mag. Und ich habe die vergangene Woche nicht damit zurande gebracht, alle 4 Staffeln zu gucken, aber ich habe immerhin die 4. Staffel fast durchgeguckt. Da werden wir dann bestimmt auch noch heute genauer drüber sprechen. Traditionell machen wir ja immer als erstes so die Eisbrecherfrage. Und da wollte ich mal von dir wissen, Laura, auf welches Staffelfinale hast du dich denn als letztes so richtig gefreut? Klar, Stranger Things Staffel 4 ist noch nicht das Staffelfinale, es wird noch eine Staffel geben, aber es fühlt sich doch schon ziemlich so an, als würde die Geschichte auf ein Ende zu steuern. Das Finale ist in Sicht. Also, welches Staffelfinale hast du dich das als letztes so richtig gefreut?
Ich muss sagen, das ist tatsächlich Game of Thrones gewesen, dass ich so einen großen Hype hatte, weil ich wissen wollte, wie es jetzt weitergeht.
Und danach nie wieder.
Und danach nie wieder. Das hat mir einfach sämtlichen Lebenswillen genommen, das Ende von Game of Thrones. Ich möchte mich nie wieder auf eine Serie so sehr freuen und dann so sehr enttäuscht werden. Nein. Ich glaube, Stranger Things, jetzt die 4. Staffel, die gehört definitiv auch zu den Serien, wo ich extrem viel Vorfreude hatte.
Okay, das klingt ja schon mal gut. Es ist natürlich so, Game of Thrones, das war 2019, ne? Das ist halt auch schon, ist das nicht sogar genau das Jahr gewesen, in dem auch die letzte Staffel, also die 3. Staffel von Stranger Things rausgekommen ist?
Die erste, meinst du?
Ein Zufall. Nee, 2019 war nicht die erste. 2019 war wenn
die dann zweite?
Die dritte. Also jetzt haben wir alle Staffeln durch. Jetzt gehe ich nochmal auf Wikipedia. hier steht Season 3 2019. Schau's mal, so lange ist das schon her.
Ernsthaft? Das kommt mir nicht so lange hervor. Ja. Echt? Und, krass.
Ja.
Ich hätte nicht schwören können, dass während der Pandemie auch irgendwann eine Staffel rausgekommen ist.
Nee. Also, wenn es nicht noch irgendwie ein Spin-off oder so von Stranger Things gegeben hätte, das wüsste ich aber.
Mm-mm.
Dann nein. Ja, also ja, Game of Thrones war auf jeden Fall das letzte große Phänomen, wo sich so wie damals, weißt du, erinnerst du dich noch an damals, als Fernsehen, als es Fernsehen noch gab, als man noch Fernsehen geguckt hat, als sich so die Nation vor dem Bildschirm versammelt hat?
Ja,
so
hat
sich das, glaube ich, angefühlt. So, das war das letzte Mal.
Du meinst, als wir auch alle nur ein Fernsehgerät in der Familie hatten?
Genau, und 2 Kanäle, aber immerhin in Farbe.
Mhm.
Also klar gab es seitdem auch schon krasse, gute Serien. Über die ein oder andere haben wir ja auch schon hier in diesem Podcast geredet. Aber keine Serie hatte seitdem so eine Breitenwirkung. Und es heißt ja immer, ja, XY ist das neue Game of Thrones oder XY wird das neue Game of Thrones werden. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es nie wieder eine Serie geben wird, die so eine Wirkung haben wird wie Game of Thrones und so sehr die Popkultur beeinflussen wird. Mal sehen, vielleicht wird's ja die 4. oder 5. Staffel von Stranger Things.
Ich finde tatsächlich, dass wenn eine Serie dazu das Potenzial hat, dann ist es Stranger Things. Weil es schon eine extreme Auswirkung auf die Popkultur hatte und auch noch hat. Also man sieht es ja auch irgendwie an diversen Memes, die dann immer gleich durch Social Media geistern. Und da ist Stranger Things auf jeden Fall was sehr präsent ist und wo auch sehr viele Referenzen immer wieder zugeschlagen werden. Vermutlich nicht ganz so viel wie Game of Thrones, gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite hatte Game of Thrones vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Staffeln, das aufzubauen. Und ich meine, es stimmt, ne? Also wenn das jetzt wirklich fast 3 Jahre Pause waren bei Stranger Things, dann ist das ja auch so ein Stück weit, also ich weiß, dass es bei mir irgendwann vielleicht sogar so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und dann jetzt aber, als eben klar war, okay, die vierte Staffel kommt, habe ich so richtig gemerkt, wie es sich in mir wieder irgendwie so aufgebaut hat, so dieses, oh mein Gott, ja, und ich will jetzt, ich habe jetzt richtig Bock, auch nochmal die ersten drei Staffeln zu gucken. Ich habe Bock, in diese Welt abzutauchen. Ich freue mich auf die Charaktere total. Es hat ja auch noch dieses Harry Potter-Ding noch so ein bisschen mit drin, wo man dann halt irgendwie sieht, wie die dann jedes Mal älter werden und wie sie jetzt aussehen. Das ist auch, also ich folge denen allen nicht auf Social Media, dementsprechend weiß ich nicht, wie die aussehen. Und für mich ist es dann, ich mache die Folge an, die erste, und bin dann so, wow, sind die groß geworden.
Ja, das ist bestimmt schon in der einen oder anderen Szene ein bisschen weird. Aber es gibt da auch in der vierten Staffel, ich deute es jetzt einfach mal an, ohne großen Spoiler, auch so eine schöne Gegenüberstellung von einer damaligen Figur oder von wie sie damals aussah und wie sie jetzt aussieht. Fand ich auch ganz interessant. Mhm. Aber bevor wir jetzt zurück mit Stranger Things in die 80er gehen, erstmal ein wenig Werbung. Der Kampf im Streaming-Segment geht mit harten Bandagen weiter. Für uns KundInnen hat das ja einerseits viele Vorteile, ne? Konkurrenz belebt ja bekanntermaßen das Geschäft. Auf der anderen Seite gibt es aber auch mittlerweile wirklich viele Streaming-Dienste. Und wenn man die alle mal ausprobieren will, dann kann das ganz schön ins Geld gehen. Vodafone hat da zum Glück ein passendes Angebot. Denn mit der neuen Giga-Kombi TV erlebt ihr nicht nur das gigaschnelle Mobilfunknetz von Vodafone, sondern auch das volle Programm von GigaTVNet inklusive Apple TV 4K. Als Neu- oder Bestandskundin schenkt Vodafone euch sogar die ersten 6 Monate GigaTVNet inklusive Apple TV 4K. Was ihr dazu wissen müsst, die Gigakombi TV geht von eurem Mobilfunkvertrag aus. Für die Gigakombi TV berechtigt sind die folgenden Mobilfunktarife mit 24 Monaten Laufzeit. Alle Red-Tarife ab Red XS, alle Young-Tarife ab Young M, alle Smart-Tarife ab Smart L. Wenn ihr solch einen Tarif schon habt oder abschließen möchtet, könnt ihr ihn im Aktionsraum vom 5. April bis zum 8. August 2022 mit GigaTVNet inklusive Apple TV 4K kombinieren und dabei kräftig sparen. Den Link zum Gigakombi TV Angebot findet ihr in den Shownotes. Das war's mit der Werbung. Zurück zu Stranger Things. Und da würde ich gerne,
ja? Du hast noch gar nicht beantwortet, die Frage.
Was ich geguckt habe? Ja,
nee, wo deine Vorfreude am größten war.
Ja, ich habe das absichtlich nicht gesagt, weil das eigentlich so schön gepasst hat, was du so über Game of Thrones und Stranger Things gesagt hast. Ist auch eine Lieblingsserie zum Aussprechen. Aber klar, du hast natürlich recht. Ich habe mich als letztes besonders auf die 6. und finale Staffel von Better Call Saul gefreut. Das ist ja diese Spin-off-Prequel-Serie von Breaking Bad. Und da hatten wir vor kurzem das mit Season-Finale, das endgültige Finale mit den letzten Folgen. Das gibt's dann im Juli. Und da gibt's auch jetzt schon ein sehr schönes Video von uns, von GigaTV Mac auf GigaTV Mac. Wenn ich mich richtig erinnere, du hast die Serie ja gar nicht geguckt, unter anderem auch deswegen, weil du mit der Mutterserie nicht so warm geworden bist, ne?
Ja, ich habe schon mal drüber nachgedacht, weil du mich ja des Öfteren Oh mein Gott, Sprache und Laura heute ist eigentlich nicht so eine gute Kombination, merke ich gerade. Aber gut, dass wir einen Podcast aufnehmen. Genau, du hast mich ja schon häufiger mal gefragt, warum ich Breaking Bad, beziehungsweise warum ich Better Call Saul noch nicht gesehen habe. Und es hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass ich Breaking Bad, und jetzt werden mich wieder alle dafür hassen, aber ich finde, es ist eine überbewertete Serie.
Okay, ja. Das lassen wir jetzt mal so stehen, ansonsten müssen wir dann eine neue Podcast-Folge drüber machen.
Ja, eben genau. Ich fand vor allen Dingen die letzten paar Staffeln, da bin ich einfach nicht mehr so richtig mit warm geworden, bin ich nicht mehr so richtig mitbekommen. Und ich habe da auch filmwissenschaftliche Gründe für, aber wie gesagt, das wäre ein extra Podcast. Und deshalb habe ich nie Better Call Saul angefangen. Es hat mich aber auch nicht wirklich abgeholt. Alles, was ich dazu gesehen habe, irgendwie in Trailern oder wie auch immer, war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, das ist eine Serie, die ich unbedingt sehen muss. Also ich glaube, das hat nur bedingt was mit Breaking Bad zu tun.
Ja, nun, also sie fängt halt als so 0815 Anwaltsserie an, will ich fast schon sagen. Hat eine klassische Underdog-Story, aber sie wird halt mit jeder Staffel besser, würde ich sagen, und steuert halt auch immer mehr auf Breaking Bad zu. Hm. Aber es gibt halt viele Parallelen. Insofern weiß ich nicht, wenn dir Breaking Bad nicht getaugt hat, ob dir eventuell auch Better Call Saul nicht getaugt hat. Zum Beispiel die Parallele ist ja die tragische Figur, die von einer Sympathiefigur zu einer Antipathiefigur, sagt man das so? Also die du halt am Anfang magst und dann irgendwie später nicht mehr so magst. Das ist auf jeden Fall auch eine Parallele. Insofern weiß ich nicht, ob Better Call Saul dir dann auch genauso wenig taugen würde. Aber von der Qualität des Schreibens her und auch, was so die Detailversessenheit gibt, also es gibt immer so kleine Details, so eine Woche später so, hey, Moment, dieses eine, was da gesagt wurde, das ergibt jetzt voll Sinn, weil XY. Und das habe ich so in einer anderen Serie noch nie gesehen. Und eventuell werden wir da auch heute nochmal zu sprechen kommen, weil Stranger Things, anders. Better Call Saul ist eine sehr intelligente Serie und Stranger Things ist vielleicht anders intelligent, sag ich mal. Mhm. Aber du hast ja gesagt, du hast dich so sehr auf die erste Staffel gefreut und da wollte ich auf die neue Staffel gefreut. Und daraus schließe ich einfach jetzt mal messerscharf, dass dir Stranger Things auch schon von Anfang an getaugt hat. Ja. Was hat denn für dich Stranger Things ausgemacht oder was hat dich da so reingezogen?
Ganz verschiedene Sachen. Also ich fange mal an mit Kamera und Farbspiel. Ich finde, Stranger Things ist, was Kamera und Farbspiel angeht, außergewöhnlich in dem, was man sonst irgendwie so sieht, nicht nur auf Netflix, sondern auch auf anderen Streaming-Diensten. Und das erinnert mich oft daran, dass ich, also es ist sehr cineastisch teilweise. Ich will jetzt nicht sagen, dass es außergewöhnlich ist, weil es nicht in dem Sinne außergewöhnlich ist, sondern es werden sehr viele Sachen reproduziert und es werden sehr viele Sachen auch zitiert, was ja auch wieder schön ist, was ihr jetzt gerade nicht seht, liebe ZuhörerInnen da draußen, ist, dass Fabian jetzt seinen Hund auf den Schoß genommen hat und versucht, den Hund zu beruhigen, weil er nämlich, glaube ich, ein paar Pappsachen zerstört hat in der Zwischenzeit.
Ja, genau. Also hier bekommt ihr nämlich nicht nur die größten Insights in Serien und Filme, sondern auch ungefragt Erziehungstipps, wenn ihr einen Welpen habt. Wenn euer Welpe auf eurem Schoß eingeschlafen ist, dann lasst den bloß schlafen und weckt den nicht auf, so wie ich, weil danach findet ihr das doof, dass er aufgeweckt wurde und zerlegt euch die Wohnung. Aber das, da muss er jetzt durch und da muss ich jetzt auch durch.
Und da müssen wir jetzt alle durch.
Du hast über die Kamerasprache geredet.
Und das ist ein Teil, warum ich Stranger Things von vornherein toll fand. Ich fand die Charakterzeichnung interessant. Ich mochte, natürlich, ich bin ein Kind der 80er, ich mochte diese unglaublichen Anspielungen an die 80er von vornherein. Es ist einfach so ein Gesamtpaket, ja. Also, und dann noch die Horrorelemente, aber gleichzeitig mit dieser Teenager-Sache verquickt und dann aber auch noch die Ebene mit Joyce und es ist für jeden irgendwie was mit dabei und es ist auch alles was für mich. Also ich kann mich mit allem identifizieren. Ich mag die Charaktere total gerne. Ich liebe Dustin, ich liebe Nancy. Also ich war sehr, sehr schnell hooked und wollte dann, ich glaube, ich habe die erste Staffel auch relativ schnell hintereinander zweimal mir angeschaut, weil ich dann immer wieder was Neues nochmal gefunden habe und einfach Bock drauf hatte, da irgendwie nochmal einzutauchen in diese dann doch irgendwie für Netflix damals, heute immer noch sehr bildgewaltige Serie.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist nicht nur bildgewaltig, sondern auch von der Atmosphäre und der Stimmung her ist das so eine, die dich einfach so unfassbar reinzieht. Und die erste Staffel war einfach ein Phänomen, würde ich sagen. Also du hast es ja schon aufgezählt, was da alles so gut funktioniert hat. Und ich hatte das mit dem, du bist ein Kind der 80er, hatte ich auch bei mir in der Anmod drin, habe mir dann aber gedacht, bist du wirklich ein Kind der 80er? Denn das Das sind so die, die so in den 60ern geboren sind und so alt bist du nicht. Insofern.
Was, die in den 60ern sind doch auch keine Kinder da 18.
Ach, keine Ahnung. Das habe ich bei Google gefunden. Aber
du meinst also, da, ja, wo man Teenager ist, ne?
Ja, genau.
Also das Jahrzehnt, in dem man Teenager ist, ist so dein Jahrzehnt. Was bei mir natürlich die 90er wären. Aber dadurch, dass ich Anfang der 80er geboren bin, habe ich sehr viel von den 80ern auch mitbekommen. Und man kann natürlich auch sagen, dass die 80er in Deutschland eigentlich auch noch bis in die frühen 90er reingingen. Gerade was so den Kleidungsstil angeht und ja, und auch die Musik angeht. Also ich verbinde da einfach wahnsinnig viel mit. Also meine frühesten Kindheitserinnerungen spielen natürlich irgendwie, was heißt spielen? Ich bin schon völlig in der Fiktive drin. Meine ersten Kindheitserinnerungen liegen natürlich in den 80ern.
Ja, ich glaube, ich bin in den 80ern geboren, aber ich bin dann doch eher ein Kind der 90er, weil an die 80er an sich, ich meine, es ist ja fließend. Es ist ja nicht so, dass 89 waren die 80er und 90 sind da die 90er und dann ist auf einmal alles anders. Das geht ja viel ineinander über. Aber ich meine, vieles habe ich halt auch noch irgendwie so Bandsalat zum Beispiel, ja. Also das, was sich dann ja irgendwann mit den Discmans dann auch erledigt hat. Aber so Walkmans und Kassettenrekorder und so, das kenne ich auch alles noch. Und das ist auch so, dieses ganze 80er-Jahre-Gefühl hat halt Stranger Things sehr gut aufgefangen, aber halt natürlich schon auch sehr verklärt, ne? Also wir haben ja mit Dark auch eine Netflix-Serie, auch so eine, die dann halt so die dunkle Seite der 80er, nenne ich es mal, so ein bisschen aufgefangen hat. Und hier Stranger Things ist da ja mehr oder weniger 80er-Wohlfühl-Porno. Aber ja, es ist also die Nostalgie, die da mit reinspielt, sind die unfassbar guten Charakterdynamiken, die du ja auch schon gesagt hast, und natürlich die Horrorelemente. Gerade jetzt hier in der vierten Staffel, die ist ab 16 oder ist sie ab 18?
Die sind ab 16, die Folgen, aber die sind vorher auch schon ab 16.
War das immer schon ab 16? Okay, krass. Weil gerade in der vierten Staffel ist es mir irgendwie aufgefallen, da sind so Sachen dabei. Wow, also das knallt ordentlich rein. Wenn man jetzt kein Fan von Horror ist, dann ist Stranger Things, glaube ich. Da haben wir heute Morgen im Redaktionsmeeting hatten wir doch so die Diskussion von einem Kollegen, der als jemand, der so irgendwie eine sentimentale Verbindung zu dieser Epoche hat, der das ja auch geguckt hat, dem war aber dann der Horror zu viel.
Mhm. Ja,
insofern, aber
das höre ich häufiger mal. Also ja. Eine gute Freundin von mir hat gestern Abend auch geschrieben, irgendwie so, oh, was soll ich denn jetzt gucken? Ah, Stranger Things ist da. Aber das ist so gruselig, das schaffe ich heute Abend nicht. Das muss ich tagsüber gucken. Wo ich auch so dachte, ja, ich verstehe es. Wobei ich bei Stranger Things das Faszinierende immer finde, und das ist, glaube ich, also ich finde, das zieht sich durch alle Staffeln durch. Ich finde, am Anfang ist der Horror immer gruseliger als am Ende, weil du ab einem gewissen Zeitpunkt in der Staffel immer so ein bisschen auch verstehst, wo der Horror herkommt, beziehungsweise was der Antagonist eigentlich will. Und dadurch ist der Antagonist auch greifbarer und dadurch weniger dieses horrorbesetzte, oh Gott, was passiert als nächstes? Was du natürlich immer noch auf einer narrativen Ebene hast, aber da geht's dann eher darum, okay, wie gehen denn unsere Protagonisten jetzt irgendwie mit diesen Sachverhalten, die da dann irgendwie passieren, um? Und ich finde, das hält sich sehr gut die Waage. Also es ist schon gruselig teilweise, ja. Also
aber das ist ein altes Horrorproblem. Das ist auch bei den meisten Horrorfilmen so, dass so das letzte Drittel dann nicht mehr so wirklich ganz gruselig ist, weil halt auch der Mystery-Aspekt irgendwie fehlt, weil du halt weißt, okay, das ist das Monster unterm Bett oder so sieht der böse, böse dunkle Mann aus oder so, sag ich mal. Und by the way, wenn man die Serie am Tag guckt, so wie ich auch, dann sollte man zumindest die Jalousien runterziehen, denn sie ist teilweise krass düster, gerade wenn es in das sogenannte Upside Down geht. Da erkennst du nicht viel, wenn es draußen hell ist.
Das Problem habe ich auch, weil, wie du ja weißt, ist mein Wohnzimmer ist eigentlich eine komplette Fensterfront auf der einen Seite. Und ich habe da definitiv Probleme, das tagsüber dann zu gucken. Es erinnert mich auch da wieder der Rückschluss auf Game of Thrones, letzte Staffel, Folge 3, wo du eigentlich, okay, die kannst du halt mitternachts gucken, ne? Das ist so ein, Berlin hat ja nochmal mehr Tagesstunden als jetzt Augsburg und München. Weil da
weil ihr
ist
weiter
ja dann,
im Osten seid. Oder,
und
nee,
im,
Nor-
im Norden. Wir sind Norden weiter seid. Im Norden und dementsprechend geht die Sonne bei uns hier im Winter eigentlich schon um 3:30 auf und geht irgendwann so um 23 Uhr wird es dann dunkel. Und dann hast du diese paar Stunden, in denen du dann dunkle Sachen gucken kannst.
Ja, gut, dass du jemand bist, der ja früh aufsteht, dann kannst du die Sachen ja auch morgens gucken, theoretisch.
Naja, kannst Sonne. Du ja auch nicht, wenn du überlegst, dass die Sonne schon um 4 Uhr aufgeht.
Dann muss so halt noch früher aufstehen.
So früh stehe ich nicht auf. Da muss man eigentlich wach bleiben. Okay. Das ist das einzige Mittel.
Ja, worüber ich noch mit dir reden wollte, ist, also erste Staffel Stranger Things, von mir würde ich sagen, uneingeschränkte Empfehlung, wenn man halt keine Horrorprobleme hat oder so. Aber hätte es eine zweite Staffel gebraucht, denn so wie ich das so raushöre, du hast an jeder Staffel irgendwie so deine Freude gehabt. Aber ich muss sagen, die erste Staffel war einfach so Lightning in the Bottle, sagt man da im Englischen. Also so, das war irgendwie was Einmaliges und das war perfekt. Und keine Staffel danach konnte für mich so wirklich daran anknüpfen. Also die zweite Staffel, da gab es einige Elemente, die auch unter den Fans ja sehr umstritten sind. Zum Beispiel, dürfen wir die ersten drei Staffeln spoilern?
Ja, ich würde sagen, die ersten drei Staffeln dürfen wir spoilern. Okay. Und der Spoiler-Part ist dann wirklich vierte Staffel.
Genau, dann also,
seid gewarnt.
Was Laura gerade gesagt hat, wir werden über die ersten drei Staffeln ein bisschen in Spoiler-Territory reingehen. Aber was die vierte Staffel anbelangt, ist das natürlich hier erstmal spoilerfrei. Muss eben mal meinen Hund loben, weil er jetzt an seinen Kauknochen rangegangen ist. Also in der zweiten Staffel ist es zum Beispiel so, dass ja Eleven von den Toten wieder auferstanden ist. Dafür war sie halt auch einfach eine zu starke Figur, als dass man sie permanent tot lassen kann. Und dann geht sie ja auf so eine Art Selbstfindungstrip, wenn du dich erinnerst. War das
aber sie war doch gar nicht tot in der ersten Staffel. Das war ja schon Ende der ersten Staffel klar.
Ist sie nicht verschwunden? Ist sie nicht irgendwie ins Upside Down? Also hat sie sich nicht irgendwie aufgelöst? Oder ich meine, du hast die Staffel vor kurzem geguckt. Bitte korrigier mich, aber ich hatte das Gefühl, dass sie irgendwie verschwindet.
Naja, aber die Staffel endet damit, dass Hopper im Wald Eggos hinterlässt.
Ah, okay.
Also das heißt eigentlich, warum sollte er das machen, wenn er nicht weiß, dass Eleven irgendwo da draußen im Wald ist?
Ja.
Also eigentlich war es schon klar. Aber das ist ja sowieso grundsätzlich die Frage, ne? War Stranger Things nicht ursprünglich irgendwie auf eine Staffel angelegt und jetzt sind die anderen Staffeln kommen halt so ein bisschen ja noch on top drauf. Ich glaube, dass die zweite Staffel für mich die schwächste Staffel ist, weil sie halt sehr viel aus der ersten Staffel nochmal kopiert. Ich fand aber, die Serie hat mit der dritten Staffel angefangen, eine neue Sprache für sich zu finden. Und mir ist jetzt beim nochmal anschauen öfters mal ist es mir so gegangen, dass ich so dachte, oh krass, was hat das noch mit der ersten Staffel zu tun? Was hat das noch mit dieser doch sehr überschaubaren Tragödie, die da in Hawkins stattfindet, zu tun? Jetzt ist ja alles auf einmal viel größer und jetzt kommt irgendwie noch der Kalte Krieg irgendwie mit rein und auf der anderen Seite denke ich mir, aber das ist ja auch, macht ja auch nur Sinn, ne? Also die Charaktere werden älter, das Weltgeschehen kommt jetzt irgendwie noch mit rein. Für mich ist das alles schlüssig und ich gebe dir recht, also ich finde die zweite Staffel ist schwächer als die erste, sehr viel schwächer, weil die erste Staffel eben immer auch so unglaublich brillant war. Und ich finde, ab der dritten Staffel nimmt die Serie wieder Fahrt auf und ich meine, dann jetzt spoilerfrei über die vierte Staffel. Ich finde, die vierte Staffel ist fantastisch.
Okay, ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders, beziehungsweise dann muss ich da gleich mal nachhaken. Also zweite Staffel, klar, schwächer, aber halt immer noch sehr unterhaltsam. Ich glaube, mich hat das gar nicht so gestört, dass sie so die erste Staffel wiederholt, beziehungsweise kopiert hat, dadurch, weil die halt auch einfach so gut war. Und dann kommt die dritte Staffel. Und wie gesagt, ich habe die nur einmal geguckt, die dritte Staffel, aber irgendwas hat mich daran gestört. Und ich glaube, einer der Gründe, warum mich die dritte Staffel irgendwie genervt hat, ist, dass einige der Figuren nicht mehr normal miteinander kommunizieren können, sondern sie kommunizieren eigentlich nur noch, indem sie sich gegenseitig anschreien. Also damit meine ich zum Beispiel Hopper und Joyce, Joyce Byers, die ja viel Screentime zusammen haben in der dritten Staffel. Und die kommunizieren eigentlich nur noch miteinander, indem sie sich anschreien, was auf Dauer ein bisschen anstrengend wird. Aber warum war das denn für dich die dritte Staffel dann wieder eine Steigerung? Du hast gesagt, sie war das, weil sie größer wird, oder woran lag das?
Es lag wirklich, also bei der zweiten Staffel, warum ich denke, dass es wie so eine Kopie war von der ersten, ist halt, dass es immer noch in der gleichen Region spielt, ne? Also es ist immer noch okay, das Gate, das Tor zum Upside Down ist immer noch offen, dementsprechend ist da immer noch die Möglichkeit, dass da eben Sachen durchkommen, und da kann man irgendwie noch mal weiterzählen und noch mal wiederholen, was eigentlich schon passiert ist, ne? Also dass Will dann noch mal derjenige ist, der in der zweiten Staffel unter den Einfluss gerät des Upside Downs, war für mich halt so ein bisschen so, okay, wie viel Pech kann man dann eigentlich haben als Person? und dann aber auch, weil er ist ja natürlich am längsten im Upside Down gewesen, aber er ist nicht der Einzige gewesen, der im Upside Down war. Also es ist nicht so unbedingt aus der Narrative, kann man nicht unbedingt erschließen, warum es ausgerechnet jetzt wieder ihn trifft. Und was ich an der dritten Staffel mochte, ist, dass die Charaktere anfangen, sich nochmal neu zu erfinden. Vor allen Dingen Eleven, die dann halt eben auch ja zu sich selbst findet und auch versucht, irgendwie ein eigener Mensch zu werden. Und ich fand diese Reise sehr schön. Und ich muss auch sagen, dass ich die Geschichte irgendwie mit Max und Billy in der dritten Staffel, ich mochte die einfach. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder das Horrorelement mag, aber für mich war das auf jeden Fall wenigstens noch mal was Neues. Es war nicht mehr die Kopie dessen, was wir in der ersten Staffel schon mal gesehen haben, sondern wir gehen jetzt hier noch einen Schritt weiter. Nicht nur die Protagonisten entwickeln sich weiter, sondern auch die Antagonisten entwickeln sich weiter. Wir tauchen auch noch mal mehr in dieses 80er-Jahre-Ding rein, ne? Es wird noch bunter. Wir haben diese neue Location irgendwie mit dieser Starcourt Mall, die ja sehr 80er ist. Wir haben einen neuen Charakter, gespielt von Maya Hawke. Ich finde die Dynamik zwischen allen, die da in diesem Ice Cream Parlor und zu dieser ganzen Truppe gehören, einfach wahnsinnig lustig. Also ich habe das wahnsinnig genossen. Und wo ich bei dir bin, ist tatsächlich die Dynamik zwischen Hopper und Joyce, die war anstrengend, auf jeden Fall. Ich habe es jetzt beim nochmaligen Schauen nicht mehr ganz so anstrengend empfunden wie beim ersten Mal. Vielleicht, weil ich auch weiß, dass es dann irgendwann einfach vorbei ist. Aber ich gebe dir recht, es ist natürlich, also es war jetzt nicht das Highlight von der dritten Staffel, gebe ich dir komplett recht.
Aber auch die dritte Staffel hatte ja viele guten Sachen, zum Beispiel diesen russischen Wissenschaftler, der ja auch also eine Meme-Fundgrube war auf Social Media. Und dann jetzt musst du mir mal eben kurz helfen, als jemand, der das öfter gesehen hat als ich, die Beziehung zwischen Steve Harrington und Dustin Henderson, so diese jüngere Bruder, ältere Beziehung, war die in der dritten Staffel oder gab es die schon in der zweiten?
Naja, die hat den Höhepunkt in der dritten Staffel erreicht, ne? Also das fing in der zweiten Staffel schon an, aber der Höhepunkt war tatsächlich in der dritten Staffel. Und ich glaube, ich muss auch sagen, der größte Gag, wo ich wirklich am meisten gelacht habe bei Stranger Things, war auch in der dritten Staffel, als Robin, die eben, also Maya Hawke, Steve fragt, mit wie vielen Kindern bist du eigentlich befreundet, als Dustin reinkommt, weil es ist schon sehr bezeichnend, dass Steve, der ja irgendwie so als der Mädchenschwarm in der ersten Staffel eingeführt wird, dann erstmal irgendwie so zwei Staffeln lang die Babysitterrolle und dann aber auch ja ältere Bruderrolle irgendwie einnimmt und durchläuft. Und da ist die dritte Staffel, hat da unglaublich viele tolle Elemente. Die hat da so schöne Szenen einfach.
Ja, es ist auf jeden Fall eine große Stärke, was dann ja auch jetzt in der vierten Staffel ja des Öfteren aufgegriffen wird, wo er dann halt sich permanent darüber beschwert, warum bin ich eigentlich immer der Babysitter. Aber du musst halt einfach der Babysitter sein, weil es dir halt so unfassbar gut steht. So, ja. Es gab ja noch was, wo du das vorhin gesagt hast, mit dass Will derjenige war, der am längsten im Upside Down war. Auch das wird ja wieder so ein bisschen aufgegriffen in der vierten Staffel. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon sehr ins Spoiler-Territory geht, aber ich glaube, es ist nicht so wichtig. Und zwar die Art und Weise, wie, du erinnerst dich noch, wie Will mit seiner Mutter in der ersten Staffel kommuniziert hat über diese Lichterkette, ne? Und weiß ich nicht, habe ich mich das damals nicht gefragt, aber ich, so dieses, wie funktioniert das? Also, wir wissen, wie das auf der Seite von uns aussieht, aber wie sieht das auf seiner Seite aus? Und die vierte Staffel zeigt uns das. Fand ich eigentlich auch ganz cool, dass hier so das Upside Down auch noch mal ein bisschen genauer erkundet wird. Und ich würde sagen, dann reden wir doch mal über die vierte Staffel. Also jetzt am Anfang noch spoilerfrei. Also wenn ihr die vierte Staffel noch nicht geguckt habt, dann keine Sorge, wir halten uns zurück. Aber später müssen wir auf jeden Fall mit Spoilern drüber reden. Am Ende von der dritten Staffel ist es ja so, dass sich die Gang getrennt hat. Also die Byers und Eleven fahren nach, es ist Kalifornien, glaube ich, an die Westküste. Und dann ist die Gang zum ersten Mal getrennt. Und da, also es fängt mehr oder weniger ja nahtlos an. Die erste Folge ist richtig gut darin, nochmal so alle vorzustellen in so einer schönen Montage. Jeder bekommt irgendwie so eine kleine Szene, in der dann jeder nochmal eingeführt wird. Und wir wissen gleich, also ich weiß nicht, sind jetzt 3 Jahre her, aber ich habe mich trotzdem sofort wie zu Hause gefühlt. Also ich wusste sofort, ach ja, das war der, so war das mit dem und so war der drauf. Es hat echt gut funktioniert. Und das ist so ein bisschen so die Krux von dieser Staffel, alle Handlungsfäden dann am Ende in einem Finale wieder zusammenzufügen. Und das ist auch so ein bisschen die Frage, wie gelingt das der Staffel? Also wie hat dir denn das gefallen, dass so die Gang aufgeteilt wurde?
Also ich muss sagen, ich fand das sehr realistisch, dass sie da wegziehen. Weil ich meine, also grundsätzlich, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, dass Stranger Things zu den düstersten Serien gehört, die man so schauen kann auf seinem Fernsehen. Also es ist immer alles relativ dunkel. Aber es gibt ein Haus, das ist dunkler als alle anderen und das ist das von den Byers. Ich weiß nicht, wie man da drin so lange leben konnte in diesem Haus. Ich verstehe es wirklich nicht, weil es ist so ein matschiges, braun-grünliche Farbe da drin. Es ist einfach furchtbar depressiv und furchtbar einengend. Es hilft natürlich auch immer total, wenn dann in den verschiedenen Staffeln auch noch Papier vor die Fenster gehängt wird, wo du dann so denkst, ja, mach's doch noch gemütlicher da drin. Also ich verstehe schon, warum hier die Horrorszenen stattfinden, weil das ist wirklich das Haus dafür. Aber also ich weiß nicht, also gerade auch am Ende von der dritten Staffel, wenn sie dann irgendwie so ausziehen und du siehst dann irgendwie so das Wohnzimmer vorne, wo dann die Wohnungstür ist, das hat auch noch so ein Gitter vorm Fenster, um es noch dunkler zu machen. Und du denkst dir wirklich, ja, zieht aus bitte, bitte zieht aus. Ich freue mich so sehr für euch, dass ihr jetzt halt nach Kalifornien zieht und hoffentlich einfach mal ein bisschen mehr Sonne in eurem Leben habt, weil das habt ihr verdient. Und also ich gebe dir recht, also ich glaube, ich habe mich dann zwischendrin kurz gefragt, ist der Anfang von der ersten Folge der vierten Staffel, werden da deshalb auch nochmal alle vorgestellt, weil natürlich die Showrunner wissen, okay, wir haben jetzt einfach 3 Jahre dazwischen gehabt, wir müssen jetzt nochmal kurz, nicht jeder hat jetzt nochmal kurz unsere Zusammenfassung auf GigaTV Mac geguckt, nicht jeder hat, wie ich vorher, jetzt nochmal alle Staffeln durchgebinged, sondern wir müssen die Leute auch da abholen, wo sie gerade sind. Und ich fand das auch sehr geschickt gemacht. Aber zu deiner Frage zurück, die Frage war ja eigentlich, wie findest du das, dass sie so getrennt sind? Ich finde es erstmal gut, weil es gibt wieder neue Narrativen, ne? Also auch für, also gerade jetzt, es dreht sich ja sehr viel um Eleven am Anfang. Was macht das mit Eleven grundsätzlich? Ich meine, das ist ja eine der großen Fragen, auf die wir jetzt auch die ganze Zeit gewartet haben. Wenn jemand wie Eleven groß wird und völlig traumatisiert da rausgerät in die Welt und noch dazu erst sozusagen Superheldenkräfte hat, die dann aber auch noch verliert. Was macht das mit diesen Menschen? Und da finde ich, da stellt sich Stranger Things sehr, sehr geschickt und sehr genau an in der vierten Staffel, um da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Und dazu finde ich es auch gut, dass es eine räumliche Trennung zwischen ihr und eigentlich ihrer Comfort-Person gibt. Mike, der ja irgendwie immer der die Person ist, die immer an sie geglaubt hat und immer da war, um sie zu bestärken. Und umso geschickter, auch dramaturgisch, ihr diesen Comfort mal wegzunehmen und zu gucken, okay, was passiert jetzt? Was passiert denn jetzt? Also wie entwickelt sie sich dann jetzt einfach?
Ja, es gibt neue dramaturgische Möglichkeiten. Also klar, Eleven ist die zentrale Figur von dem Ganzen. Und es ist eigentlich auch ja nicht nur auf einer charakterlichen Ebene schlau, sie da aus Hawkins rauszuziehen, sondern natürlich auch irgendwie sie ist eine Superheldin, hast du schon gesagt. Und es ist halt ein bisschen blöd, wenn du eine einzige Superheldenfigur hast, also quasi, wenn du irgendwie eine normale Teenie-Geschichte erzählst und eine der Figuren ist dummerweise Superman. Ich glaube, das schränkt dich auch so dramaturgisch ein, was du so wirklich erzählen kannst. Insofern wurden ihr ja am Ende von der dritten Staffel ja die Kräfte weggenommen. Und sie hat sie auch zu Beginn der vierten Staffel immer noch nicht, auch wenn sie das gerne manchmal so hätte, um so den Schulmobbern so eins auszuwischen. Ich glaube auch deswegen, klar wurde sie da so ein bisschen rausgezogen, um halt so die Gang, die dann in Hawkins zurückgeblieben ist, um ihr so ein bisschen mehr auch Spannung zu verleihen. Aber mir gefällt nicht alles, was stattdessen kommt. Also zum Beispiel Jonathan, der hat ja einen neuen besten Kumpel und der Storystrang auf der Seite von Amerika gefällt mir deutlich weniger als das, was halt in Hawkins abgeht. Mhm. Aber vielleicht ist das auch gemein, denn Hawkins ist halt das Zentrum der Geschichte. Und da haben wir halt auch wieder den nächsten großen Bösewicht der Serie, der so ein bisschen mich an Freddy Krueger erinnert hat. Jetzt nicht vom Aussehen, sondern so quasi vom Modus operandi, sondern er taucht ja so in die Gedanken seiner Opfer ein. Kein Spoiler hier an der Stelle, sondern das ist schon ganz am Anfang so. Und du hast dann so, sag ich mal, so deine schlimmsten, so ein bisschen albtraummäßig und du hast so deine schlimmsten Ängste, wird dir wieder gespiegelt, was auch echt schön kreativ visuell gezeigt wird. Ja, und insofern ist halt habe ich mich so gefragt, haben sie das nur getrennt? Damit halt die in Hawkins irgendwie länger dran rätseln müssen oder warum? Also das fand ich nicht ganz überzeugend.
Naja, aber es ist ja auch eine Tradition von der Serie, dass bis zu einem gewissen Grad die Truppen immer einzeln voneinander recherchieren. Und ich glaube, und das wird sich halt jetzt noch in der vierten Staffel zeigen, wie sie das halt eben auflösen. Ich finde, eine der Stärken von Stranger Things ist, dass sie es nie bis zu dem Punkt treiben, wo es halt einfach wirklich nervt. Also so in Sachen Informationsvorsprung der einen Gruppe versus der anderen Gruppe. Es gibt sehr viele Filme und sehr viele Serien, die dramaturgisch das dann eben so aufziehen, dass du als Zuschauerin weißt natürlich ja schon, du bist ja bei allen mit dabei. Das heißt, du hast auch einen Informationsvorsprung gegenüber bestimmten Protagonisten, die das dann halt eben, die nicht daran teilhatten. So heißt das. Und dann so noch im Dunkeln tappen, ja. Und ich finde, Stranger Things macht das richtig, dass die zum richtigen Zeitpunkt aufeinandertreffen, dass es nie so übertrieben ist, dass halt, was weiß ich, Joyce und Hopper wissen halt irgendwie das jetzt schon irgendwie über das Upside Down, währenddessen die Kids wissen das jetzt schon und die kommen zur richtigen Zeit zueinander, ohne dass wir irgendwie denken, oh mein Gott, ist das nervig. Und jetzt wird sich das halt in der vierten Staffel, und ich glaube, das kann man ja auch spoilerfrei sagen, weil wir ja wissen, okay, da folgen ja jetzt noch zwei Folgen am 1. Juli. Jetzt sind wir noch nicht komplett am Ende dieser Reise. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie sich das alles zusammenfügen wird. ich gebe dir recht. Ich finde diese ganze diese ganze Geschichte um Jonathan mit seinem neuen Freund und der kalifornischen Surfer-Mentalität. Es ist
halt da, ne?
Ist jetzt auch da. Ist irgendwie so ein, ja, ist so ein Comedy-Relief, wird da irgendwie so eingesetzt, der neue Freund. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Es funktioniert nur so bedingt für mich, da gebe ich dir recht. Ich glaube, ich habe andere Momente in der vierten Staffel gehabt, wo ich so dachte, ich weiß nicht, ob mich das jetzt gerade so brennend interessiert, wo es für mich nicht so vorwärts ging mit der Geschichte. Das sind nicht nur die Surfer-Vibes gewesen, die mich da ein bisschen abgelenkt haben.
Sondern?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon hier sagen will, aber das ist eigentlich okay. Muss ein bisschen in den Spoiler-Teil jetzt rein, glaube ich.
Okay, gut, dann ist das für den Spoiler-Teil. Aber dann würde ich gerne auch noch ein bisschen was Positives über die vierte Staffel sagen, weil es klang jetzt so, als sei ich hier so der Negative. Also, ja, ich bin immer der Negative eigentlich, aber es klang jetzt so, als würde ich das alles doof finden. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen von der vierten Staffel beeindruckt. Also es sind jetzt erstmal nur 7 Folgen, aber die haben halt eine Gesamtlaufzeit von über 9 Stunden. Also jede Folge geht über eine Stunde 15. Ich glaube, die letzte geht 1,5 Stunden. Und wenn man sich das mal anschaut, in den ersten Staffeln waren das halt 45 Minuten. Das ist halt einfach mal 1/2 Stunde länger. Insofern ist es auch jetzt nicht verwerflich, dass Netflix da die vierte Staffel zweigeteilt hat. Wahrscheinlich sind sie damit den Special Effects nicht hinterhergekommen. Und du hast schon angesprochen, im Juli kommen dann die letzten beiden Folgen, sind dann nur noch 2, aber die haben dann Laufzeiten von 1,5 und 2,5 Stunden. Also eigentlich bekommen wir so eine Art Spielfilm am Ende. Und nicht nur das ist so wirklich beeindruckend im Serienbereich, sondern die vierte Staffel war halt auch einfach unfassbar teuer. Also ich habe eine Summe von $270 Millionen gelesen. Das ist schon krass viel im Serienbereich. Also irgendwie war noch, also es sind jetzt klar, jetzt Äpfel und Birnen miteinander vergleichen, aber Red Notice war ja irgendwie so der teuerste Film aller Zeiten für Netflix und also Stranger Things ist deutlich teurer geworden und das sieht man auch. Also sieht alles wirklich überzeugend aus. Die Locations sehen toll aus, ist alles toll gefilmt, sieht auch teuer aus und die Effekte sind für eine Serie auch wirklich richtig fantastisch. Das wollte ich einfach nur mal hinterher schieben. Ich weiß nicht, wie geht dir das so? Bist du auch so, die sagt so, ja, also sieht man wirklich, dass sie teuer ist, oder gab's das, wo du sagst, na, vielleicht mussten sie da irgendwie sparen, weil die Zeit nicht ausgereicht hat?
Ich finde, man sieht das. Ich glaube, die Zeit haben sie sich genommen. Ich finde auch alles, was dieses Mal im Upside Down ist, also ich meine, es hat ja einen Grund, warum die ersten Staffeln relativ dunkel waren, weil ich meine, gerade wenn du halt irgendwie ein Monster hast, was vielleicht vom CGI her noch nicht, wo du dir halt jetzt nicht irgendwie die Superlative leisten kannst, dann machst du es halt dunkel, damit du halt so wenig wie möglich siehst. Also es gibt ja einen Grund dafür, warum es so dunkel war. Und warum jetzt das Upside Down in der vierten Staffel auf einmal ein bisschen heller ist, weil da halt mehr Geld war und man das halt irgendwie noch ein bisschen schöner und ausgiebiger gestalten konnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, der Upside Down Platz, an dem jetzt viele Sachen in der vierten Staffel spielen, den finde ich fantastisch. Ich saß wirklich da und habe gedacht, irgendwie so jeder einzelne Shot gerade, den würde ich mir gerne so an die Wand hängen. Also es sieht einfach so toll aus und da sind wir wieder bei dem, was sie ja auch in den ersten Staffeln auch schon irgendwie so toll gemacht haben. Also nicht nur die Atmosphäre, die halt irgendwie zu den Bildern passt, sondern auch, dass sie, und wie gesagt, das ist jetzt alles nichts Neues. Das sind jetzt nicht komplett die innovativsten Kameraeinstellungen, die du haben kannst. Aber es ist immer schwierig, das zu sagen, weil das so am Ende natürlich eine Geschmacksfrage ist. Ich finde, es ist geschmacklich sehr hochwertig. Ja, also es sieht einfach, also du merkst, dass die Leute sich dabei was gedacht haben. Die Kameramenschen haben sich was bei gedacht. Die Regisseure haben sich bei was gedacht. RegisseurInnen auch eine. Jutta Prisewitz hat eine Regie geführt. Es ist einfach Es ist, unterscheidet sich dadurch und das, da legen sie noch eine Schippe drauf in der vierten Staffel.
Da würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zum Spoiler-Part des Ganzen. Also, wenn ihr die vierte Staffel noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt leider zum nächsten Kapitel vorskippen oder wenn das in eurer App nicht möglich sein sollte, dann spult doch einfach vor. Timecode in der Folgenbeschreibung. Also, Spoiler. Genau, du wolltest doch, haben wir im Vorgespräch auch schon gesagt, es gab ja diese eine Folge, die dir so gut gefallen hat. Über die wollten wir noch ein bisschen näher sprechen. Das ist die vierte Folge, die heißt Lieber Billy. Und in dieser Folge wird eben gezeigt, dass eine der Gang, die Mad Max, also Maxine, die ist auch ein Ziel von dem neuen Bösewicht, von Vecna. Und das ist eigentlich schon ziemlich tatsächlich sehr berührend gemacht und eigentlich auch sehr erwachsen für so ein junges Mädel. Und zwar hat die halt vor Augen, okay, auch ich könnte die Nächste sein, die stirbt. Und ich gehe jetzt damit um, indem ich Abschiedsbriefe schreibe. Was sehr berührend war. Ich weiß, das war wahrscheinlich auch das, was dir so gut gefallen hat, oder?
Unter anderem, also dieser komplette, der komplette Storystrang mit Max macht die vierte Staffel, die vierte Folge wirklich zu nochmal was Besonderem. Ich finde sowieso, dass Sadie Sink heißt die Schauspielerin, die Max spielt, wirklich zeigt, dass, also bei Kinderschauspielern, ne, also Charakteren, die man gecastet hat als Kind, ist es ja manchmal immer so, manchmal hast du Glück, manchmal hast du nicht so viel Glück, dann bleibt das schauspielerische Talent irgendwann auf der Strecke. Sie ist richtig gut, sie ist fantastisch. Sie ist, finde ich, eine von denen, die die meisten Emotionen von den ganzen Kids über einfache Blicke transportiert. Und dann kannst du eben so eine Rolle, wenn du so eine Schauspielerin dahinter hast, dann kannst du so eine Rolle natürlich auch irgendwie diese Narrative geben, die schon sehr viel auch von ihr abverlangt, weil sie einfach über minimale Mittel spielen muss, dass sie versteht, dass ihr Ende naht. Sie versteht, dass sie natürlich auch eine gewisse Hoffnung noch hat, dass sie vielleicht was an ihrem Schicksal ändern kann. Sie versteht aber auch, was das für eine Auswirkung auf die um sie herum haben hat, dass sie eventuell jetzt sterben wird, weil sie ja auch schon mitbekommen haben, dass es halt, ist ja noch nicht mal ein schöner Tod, es ist ja ein absolut furchtbarer Tod, den Vecna da den Menschen antut. Und das macht ja auch nicht nur mit ihr was, sondern es macht mit den anderen ja auch was. Und ich finde das, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wo Stranger Things natürlich auch richtig großartig ist, ist in Sachen Soundtrack. Und da sind wir ja auch wieder bei den 80ern. Also wie sie es schaffen, Songs mit zu integrieren in die Narrative. Und das ist ein unglaublich fantastischer Moment am Ende von der vierten Folge.
Ist das der Song von Kate Bush, oder?
Mhm, ja.
Hat der irgendwie noch eine weitere Bedeutung auf der Metaebene?
Gute Frage. habe ich nicht genau hingehört.
Okay. Ich kenne ihn natürlich, aber ich kann dir jetzt auch gerade nicht sagen, wie der heißt oder wie der Song geht. Aber ja, klar, das gehört aber so für mich so zu diesem 80er-Jahre-Package, dass irgendwie, dass es nicht nur Audio, dass es nicht nur visuell stark ist, sondern eben auch audiovisuell sehr stark ist. Also, dass das Ganze sehr so starken Wiedererkennungswert hat und dass auch der Soundtrack eben so stark ist. Und der Soundtrack war ja in allen Staffeln sehr gut und auch in der vierten Staffel ist der sogenannte Needle Drop sehr effektiv, würde ich sagen.
Mhm.
Wir sind ja jetzt im Spoiler-Part, dann können wir auch so ein bisschen über das Ende reden. In der letzten Folge ist es ja dann so, dass alle Story-Arcs so, merkt man richtig schön, auf das Finale zu driften. Also sowohl Hopper im russischen Gefängnis, der gegen den Demogorgon kämpfen muss, als auch Eleven, die so ihr Trauma ihrer Kindheit, dem sie auf den Grund geht, und die Gang im Upside Down. Wie gesagt, ich habe mir fehlen noch ein paar Minuten im Finale. Du hast es aber geguckt. Wie hat dir denn so das Finale, das ist ja eigentlich noch kein so Mid-Season-Finale oder wie du es auch immer nennen willst, wie hat dir das gefallen?
Ganz kurz noch, also der Song heißt Running Up That Hill. Und ich glaube, dass man da durchaus irgendwie auch noch was drin lesen kann. Weil, also da geht es irgendwie darum, auch einen Deal mit Gott zu machen. Und quasi, also der Text ist, and I'd get him to swap our places, be running up that road, be running up that hill, be running up that building. Also so ein bisschen, was wäre, wenn? Und ich glaube, das ist schon eine bewusste Wahl. Also es würde mich jetzt auch überraschen, wenn es keine bewusste Wahl gewesen wäre, dass es einfach nur ein großartiger Song ist. Gut, du willst von mir wissen, wie ich das absolute Finale fand. Das, genau. Das ist jetzt die Frage, wie weit hast du... Also dir fehlt eine Stunde, sagst du.
Eine halbe Stunde fehlt mir noch. Also Hopper hat die erste Runde gegen den Demigorgon gewonnen.
Okay.
Da musste ich ausmachen, weil unsere Redaktionskonferenz anfing.
Und hast du schon gesehen, wie sich die ganze Geschichte mit Eleven weiterentwickelt? Kommt das danach? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, es wird ja immer so parallel, es ist ja eine Parallelmontage insofern. Also sie lernt immer mehr davon kennen, was in der Vergangenheit, was in dieser Nacht, die ja in der ersten Folge gezeigt wird, oder zumindest wo ein Teil von der ersten Nacht in der ersten Folge gezeigt wird, das lernt sie so kennen und sie ist kurz davor auszubrechen und da musste ich dann pausieren.
Dann weißt du noch gar nicht die große Enthüllung. Oh mein Gott.
Nein, da gibt es eine Enthüllung? Ja. Damit habe ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja. Nee, die fehlt mir tatsächlich. Also darfst du jetzt auch gerne spoilern.
Soll ich dich jetzt spoilern, ja?
Ach komm, wir sind JournalistInnen, insofern es gibt für uns keine Spoiler.
Okay, alles klar. Der Krankenpfleger, der ihr da die ganze Zeit geholfen hat, der ist natürlich nicht nur ein Krankenpfleger. Also das heißt Krankenpfleger, das stimmt ja auch gar nicht, das Wort. Das ist ja kein Krankenpfleger, das ist ein Angestellter in diesem Labor. Er hat ja schon mal ein bisschen getroppt, dass es ein One gab in dieser ganzen Konstellation von Menschen. Er ist der Erste.
Ha! Ich wette ja nicht, weil wer wettet, der hat zu viel Geld. Aber wenn ich wetten würde, dann hätte ich auch gewettet, dass er One ist.
Und er ist aber nicht nur One, er ist noch was.
Was ist er denn?
Er ist auch Vecna.
Okay, er sieht nämlich ziemlich gruselig aus. Das habe ich mir schon. Okay, das hätte ich jetzt nicht damit gerechnet.
Und jetzt pass auf, und jetzt kommt noch was. Er ist auch der kleine Sohn von dem Dude, der in das Haus gezogen ist.
Ah, warte, was ist mit? Der ist ins Koma gefallen, ne?
Ja, also
ja,
der.
Stimmt, der ist nicht gestorben, sondern ins Koma gefallen. Ich erinnere mich. Ja, ja, okay. Muss ich mir eventuell mal angucken, weiß ich noch nicht so. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das finde. Also, es klingt ein bisschen too much auf dem Papier. Aber ja, vielleicht kriegen sie es ja gut hin.
Es funktioniert für mich. Es funktioniert tatsächlich. Ich muss auch sagen, also Hut ab an die Autoren der vierten Staffel, weil ich bin echt gut da drin, Sachen immer schon von vornherein irgendwie zu sehen und zu denken, der hat aber jetzt ein prägnantes Gesicht, der spielt bestimmt noch eine Rolle. Und ich habe das bei dem kleinen Jungen auch schon gedacht. Ich habe gedacht, okay, also die Frau und die Tochter sehen normal aus und der kleine Junge hat aber, den siehst du nur ganz, ganz kurz und der hat so ein krasses Gesicht einfach und so krasse Augen. Und ich war nur so, ist das, echt, haben die den so gecastet? Und dann spielt er gar keine Rolle, das kann ja eigentlich nicht sein, der hat so ein krasses Gesicht, da müssen wir noch mehr mitmachen, was ist da los, den will ich häufiger sehen. Und ja, genau, und dann bekommt man ihn auch nochmal zu sehen. Aber trotzdem Hut ab da dran, weil ich habe das nicht alles so zusammengekriegt und vielleicht genau deshalb hört sich das auf dem Papier zu viel an und dann ist es aber in der Serie genau richtig, weil es nämlich dazu führt, dass du so denkst, Scheiße, die haben alle Fäden in der Hand gehabt. Von vorne bis hinten, die hatten alle Fäden in der Hand und es funktioniert. Und es und kommt am Ende zusammen, zumindest jetzt beim ersten Mal schauen, ne, also mal schauen, wie sich das nochmal entwickelt, wenn man nochmal ein bisschen Abstand hat und drüber nachdenkt. Aber beim ersten Mal schauen war ich so, ja, okay, das ist auch, und das ist zusätzlich noch eine Geschichte, die mich emotional irgendwie abholt, weil ich verstehe auf jeden Fall so ein bisschen auch, wie Eleven natürlich dann darauf reagieren muss und wie diese Konstellation auch ist. Ich hatte ja vorhin schon mal was gedroppt, was ich nicht so geil fand in der vierten Staffel, ne? Mhm. Ich muss sagen, für mich hat dieses Ganze mit Eleven im Labor, jetzt Projekt Nina, hat für mich, es waren die uninteressantesten Momente. Immer wenn wir wieder zu Eleven im Wasserbecken gegangen sind und sie wieder in ihrer Vergangenheit da irgendwie rumgestochert hat, war ich schon immer so, ja, okay, ich verstehe, dass wir da jetzt durch müssen und es ist auch mega relevant natürlich für die Geschichte und ja, auf jeden Fall, aber es interessiert mich gerade überhaupt nicht, weil ich will wissen, was mit den anderen passiert. Und Maxes Geschichte ist halt einfach so viel, also Wagner auf der anderen Seite und das, was Max erlebt und was Nancy und die anderen erleben, ist halt einfach so viel spannender in der vierten Staffel. Mhm. Und deshalb finde ich es ganz gut, dass sich das dann trotzdem gelohnt hat, dass wir da mit Eleven nochmal irgendwie durch diese ganzen Sachen durchgegangen sind. Und jetzt Frage an dich, weil für mich hat das hast du ja vorhin auch schon kurz angedeutet, für mich hat das gar nicht so gut funktioniert, dieses jüngere, ältere. Also es hat für mich wieder auf einer intellektuellen Ebene funktioniert, dass ich verstehe, ah, okay, klar, Eleven ist halt in den Erinnerungen, ist sie natürlich noch klein, so wie in der ersten Staffel, aber das wechselt sich dann ab irgendwie mit ihr als erwachsenere, also auch noch nicht erwachsen, aber erwachsenere Teenagerin. Und dann wechseln die ganz oft irgendwie zwischen CGI von Millie Bobby Brown und echter Millie Bobby Brown. Funktioniert das für dich? Also
man sieht natürlich, dass sie da irgendwie mit CGI rumgebastelt haben, aber ich fand für eine Serie so dieses De-Aging fand ich schon irgendwie nett. Also so den Effekt, dass sie, wenn sie an einem Spiegel vorbeiläuft, dass man halt im Vordergrund die Millie Bobby Brown hat, also Eleven im Körper der Millie Bobby Brown und dann im Spiegel ist halt Eleven zu sehen, wie sie aussehen würde, wenn sie jetzt noch, keine Ahnung, 11 oder 10 oder wäre oder wie auch immer. Habe ich das CGI gesehen? Ja, natürlich, aber ich fand es trotzdem cool. Aber was hatte ich jetzt konkret gestört? Wahrscheinlich weniger das CGI, sondern hatte ich das abgelenkt oder was war dein?
Mich hat das sehr abgelenkt, immer dieser Wechsel. Und ich, wie gesagt, ich verstehe die Idee dahinter, ne? Also die Idee dahinter ist ja auch, sie taucht in ihre Erinnerungen ein und natürlich ist sie selbst in ihren Erinnerungen, weil es ist ja, also es ist so ein bisschen wie wenn du ins Pensieve bei Dumbledore irgendwie so reindroppst in die Erinnerungen von anderen Leuten, dann bist du ja auch irgendwie mit deinem Hier und Jetzt sozusagen in den Erinnerungen drin, also mit deinem gealterten Selbst. Und dann gehst du in die Vergangenheit und wenn du dich selbst dann sehen würdest, dann würdest du dich jünger sehen. Und dann gäb's auch beide im Raum. Aber irgendwie dieser Wechsel, ich weiß nicht warum, es hat mich echt teilweise rausgeholt. Und dann habe ich angefangen, so drüber nachzudenken, ist das CGI jetzt eigentlich gut oder nicht gut? Und dann war ich so, ja, aber es ist ja eigentlich, es ist schon gut, ist schon gut genug, es sieht gar nicht nach CGI aus. Und alleine wenn ich bin ja keine Person, die sich so schert irgendwie um gutes oder schlechtes CGI. Mir ist es ja meistens relativ latte. Und dann frage ich mich halt immer, wenn mich das so rausholt, dann funktioniert da ja irgendwas nicht. Also dann holst du mich aus einer Narrative raus, obwohl ich überhaupt gar nicht empfänglich normalerweise bin für diese Überlegungen.
Ja, also das ist wahrscheinlich das, was dein CGI ist, sind meine Plotholes. Wenn mir Plotholes auffallen, dann ist davor irgendwas schiefgelaufen. Dann war offensichtlich die Story nicht so engaging. Also ich glaube, mir ging es da genauso wie dir, dass sich das ein bisschen gezogen hat. Also ich hatte das nicht an vielen Stellen, so wo ich so dachte, so okay, die Folge ist eine Stunde und 15 Minuten lang, das ist jetzt aber irgendwie 15 Minuten zu viel. Nee, finde ich gar nicht. Gerade in den ersten Folgen haben sie das echt gut gefüllt und das geht auch echt wie im Flug vergeht die Zeit. aber an anderen Storysträngen merkt man es irgendwie doch. Und bei 11 ist so einer der Storystränge. Ich glaube, es liegt an verschiedenen Sachen. Zum einen ist irgendwie von Anfang an, für mich zumindestens, klar, wohin die Reise geht. Nämlich die Reise geht dahin, dass sie ihre Kräfte wiederbekommt, früher oder später. Und dann war irgendwie auch klar, dass so diese Rekontextualisierung von 11 am Anfang, also dass sie vielleicht doch böse ist oder ein Monster ist oder was auch immer, dass das auch nicht ganz wahr, dass das nicht so ganz, dass das nicht so ganz stimmen kann. Hm. Und dann war ich auch mehr so, ja, jetzt zeigt's halt, wie es wirklich war oder so. Also der Weg dahin war nicht so ganz interessant.
Hm. So ging's mir zumindest. Ja, wobei ich es auch spannend fand, dass sie halt damit spielen, ne? Also auch dieser Moment des Zweifels am Anfang dann, wenn Mike sie anschaut, als sie dann irgendwie dieses Mädchen da irgendwie mit dem Rollschuh angreift.
Mhm.
Und dieser Moment des Zweifels so, okay, also ich verstehe deine Frustration, aber boah, und das ist einfach ein bisschen zu krass gewesen jetzt, 11, ne? Also du hast jetzt deine Kräfte nicht mehr, jetzt schlägst du mit einem Rollschuh zu. Ist schon krass, ne? Und ich verstehe, dass sie was, also wiederum, ne? Also ich verstehe den intellektuellen Gedanken dahinter, ich verstehe die Idee dahinter, funktioniert nicht ganz so stark. Also es ist irgendwie, also es zieht sich durch die vierte Staffel durch, dass die Geschichte von 11 als Idee funktioniert, aber noch nicht so ganz auf der Leinwand beziehungsweise auf dem TV-Screen.
Hat das vielleicht auch was mit der Schauspielerin für dich zu tun oder ist das nur was vom Drehbuch?
Es hat sicherlich bestimmt auch was mit Millie Bobby Brown zu tun. Das meinte ich ja vorhin, ne? Dass bei manchen Kinderschauspielern funktioniert das und du hast halt einfach einen Rohdiamant gefunden und bei manchen funktioniert es nicht so sehr. Ich finde, das trifft bei Millie Bobby Brown zu, das trifft aber auch bei Finn Wolfhard zu. Das sind jetzt beide nicht unbedingt das ist jetzt nicht von der Qualität her schauspielerisch so stark, dass ich denken würde, ja krass, wie hieß der nochmal? Haley Joel Osment? Nee. Wie hieß denn der von Sixth Sense?
Ich google mal, ja.
Also es ist nicht so auf diesem Kaliber. Oder auch meinetwegen auch Daniel Radcliffe irgendwie von also Harry Potter, wo du ja auch irgendwie merkst, irgendwie, also er ist schauspielerisch nochmal ein anderes Kaliber als die anderen beiden. Die sind auch nicht so stark. Hat bestimmt auch
Haley was. Haley Joel Osment.
Osmond, genau.
Nicht Osborne, das ist jemand anders.
Ja, ich habe Oswald gedacht. Das ist auch jemand anderes. Ist sicherlich nicht ganz so stark wie jetzt andere Kinder.
Hm. Ja, aber das ist halt das Problem, wenn du dich dann einmal festgelegt hast und ich meine, die machen ihre Arbeit trotzdem gut. Es ist nicht, dass sie furchtbar schlecht sind. Aber klar, hast du da einige, die dann halt schon eher hervorstechen, weil sie ihre Arbeit besser machen als andere. Was ich jetzt noch so wissen würde, ohne jetzt das Finale gesehen zu haben, was glaubst du denn, wie es weitergeht? Also wie wird das jetzt in den letzten beiden Folgen noch aufgegriffen, was wir im Mid-Season-Finale, nenne ich es mal, gesehen haben?
Naja, also Wegner ist ja noch nicht besiegt. Wir wissen jetzt eigentlich nur die Geschichte dahinter. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Wir wissen ja auch noch nicht, wie kommen unsere Freunde aus Russland raus. Wissen wir auch noch nicht so richtig. Ich merke schon wieder, dass ich irgendwie, obwohl ich das gestern fertig geguckt habe, ich habe so ein Talent, das Ende zu vergessen von Sachen. Wie oft ich Gladiator geguckt habe und jedes Mal nur so, was?
Der stirbt?
Spoiler, Gladiator. Ja, ich glaube, es war so das vierte, fünfte Mal, wo ich das dann endlich in meinem Gehirn verankert habe, irgendwie so, ja, der stirbt. Jesus, jetzt erinnert dich doch bitte einfach mal daran. Es ist echt krass. Ich blende das irgendwie aus, weil ich es vielleicht noch nicht so richtig verarbeitet habe. Wie geht es weiter? Naja, also es gibt noch total viele offene Fragen. Es hat jetzt mit so einem krassen Reveal geändert. Sehr viel erklärbar auch so ein bisschen. Also ich meine, dadurch, dass sie es halt so gut versteckt haben vor uns, musste Wan relativ viel erklären, was seine Vorgeschichte ist. Also es ist schon, es funktioniert für mich irgendwie am Ende des Tages, aber es ist trotzdem auch sehr viel so Bond-Bösewicht. Okay, und jetzt erkläre ich dir mal meinen geheimen bösen Plan.
So wie bei Loki in der letzten Folge.
So wie bei Loki, genau. Bei Loki, aber bei Loki war es schlimmer, fand ich. Okay, bei Loki war es ja echt, jetzt lass uns mal alle hinsetzen und drüber sprechen, was passiert ist. Das fand ich ja echt, also bei Loki habe ich echt gedacht so, nee, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Das war ein bisschen besser, weil sie auch dadurch, dass da halt auch noch viel mehr Plot dahinter war, und auch wenn das erzählen muss, den Plot, konnte man den Plot auch noch dazu zeigen. Also es hat irgendwie, es hat ein bisschen besser funktioniert. Wie geht's weiter? Naja, es sind noch und trotzdem noch total viele offene Sachen. Also ich meine, klar, es geht am Ende noch ja darum, irgendwie, was ich gesagt habe, die russische Geschichte fertig zu erzählen und die Wagner-Geschichte fertig zu erzählen. Übrigens können wir mal ganz kurz darüber sprechen. Ich weiß immer nicht, wie ich genau ihn ausspreche, aber Tom Flaschiha, wird er so ausgesprochen?
Ah, der deutsche Schauspieler.
Krass, oder? Der hat auch so absolut, also ich meine, Life Goals, erst bei Game of Thrones mitspielen, jetzt bei Stranger Things mitspielen. Da hast du deine Brücke, by the way. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Aber wieder richtig geil gespielt, by the way. Ich fand ihn richtig toll.
Ich fand seine Figur nicht so doll, aber wie er es gespielt hat, war gut.
Ja.
Ja, und dann ist ja die Geschichte immer noch nicht vorbei, ne? Selbst wenn wir unser Finale dann im Juli bekommen, dann wird es noch eine abschließende Staffel geben. Und da ist dann jetzt auch so ein bisschen so die Frage, also was gibt's denn da noch groß zu erzählen? Es dreht sich, also für mich dreht sich so alles nur so ein bisschen im Kreis um die erste Staffel. So ein bisschen tritt man da auf der Stelle. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, jetzt ohne die letzten beiden Folgen gesehen zu haben, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt dieser angekündigte Krieg, von dem ja diese Doktorfigur in der, weiß ich nicht, war es die dritte Folge oder so, von dem der geredet hat, dass der dann halt ausbricht. Weil aktuell ist es ja immer noch so Kinder gegen übermenschliche Kräfte, ne? Und die Polizei glaubt ihnen nicht, so mehr oder weniger. Weiß ich nicht, ob das eventuell in der letzten Staffel dann irgendwie ein bisschen aufgelöst wird. Was meinst denn du?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch noch mit reinspielt. Und am Ende ist es aber auch, Elevens Geschichte wird auch noch nicht fertig erzählt sein. Weil, gut, jetzt wissen wir wieder ein Stück mehr über ihre Vergangenheit. Jetzt wissen wir auch, wie das dieses Hawkins Lab, wie das halt, wie das aufgebaut wurde. Aber wir wissen ja jetzt auch schon aus den vorherigen Staffeln, dass es da ja durchaus noch andere Kids da draußen geben könnte. Ich glaube, das wird auch noch eine Rolle spielen. Und ich meine, auch dieser massive Reveal, dass hier Papa überlebt hat und auch immer noch da draußen ist und Gott weiß, was macht. Da gibt's auf jeden Fall noch ein paar Sachen irgendwie, die aufgearbeitet werden müssen. Ich meine, das ist ja das Gute an Stranger Things. Du hast so viele starke Charaktere. Du kannst wahnsinnig viel narrativ da reinpacken. Du kannst so viele Ebenen da aufbauen. Und ja, ich gebe dir recht. Also ich meine, es gibt einen Grund, warum sie hier Mr. Basketball, was spielt er Basketball, ja, Mr. Basketball so aufgebaut haben als den, weiß ich nicht, als den Schnösel, der jetzt irgendwie auf einmal in bester Trump-Manier den Mob anführt. By the way, ist dir was aufgefallen? Es gab jetzt in der vierten Staffel, also Stranger Things war nie patriotisch, so. Also es war nie so ein Fokus darauf, dass es zwangsläufig unbedingt in den USA spielt. Also es war natürlich verortet in den USA, klar. Aber es war jetzt nie so, dass es mit dem Holzpfahl in dein Gehirn gehämmert wurde, so hier. Das ist, es spielt alles in den USA. Und auf einmal hast du in der vierten Staffel zweimal amerikanische Flaggen, die fast schon in Slow Motion im Wind wehen.
Und das hat natürlich. Du hattest aber in der dritten Staffel auch den 4. Juli, ne?
Ja. Als Feiertag. Auf jeden Fall. Aber ja, auch nur eher so als, deshalb gibt's da das Feuerwerk, um dann irgendwie den Mindflayer am Ende irgendwie zu besiegen.
Aber meinst du das jetzt im Sinne von, man sieht die Flagge und das ist so patriotisch? Oder meinst du so im Sinne von, das spielt in Amerika, dass so auch tagespolitische Sachen damit eingeflochten wurden oder sich so widerspiegeln?
Ich glaube, da sind wir noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Es kann natürlich auch sein, dass sie es nur deshalb gezeigt haben, weil es auch nochmal der Kontrast ist dann zu Russland. Mhm. Das ist ja auch, also ich meine, tagespolitisch, ne, auch nochmal interessant, irgendwie 80er Jahre Kalter Krieg, wie man da jetzt mit umgeht. By the way, ist dir aufgefallen, das spielt ja, also vierte Staffel spielt ja 1986 im März. Mhm. Also wir sind kurz vor Tschernobyl.
Nee, ist mir nicht eingefallen, aber es ist mir eingefallen, dass es mein Geburtsjahr ist. Aber ja, das kommt auch noch. Vielleicht hat das ja irgendeinen Zusammenhang. Man weiß es nicht. Ob sie da irgendwie so die Geschichte umschreiben. Weiß nicht, ob sie sich das trauen, aber könnte man machen.
Ja, es gibt, ja, Geschichte umschreiben, Geschichte nutzen.
Ja. Oder sie ignorieren es.
Oder sie ignorieren es. Und dann ja, ist es
spielt einfach 2 Jahre später und we don't talk about it. Mhm. Könnte auch sein.
Ja.
Also ich merke, da ist ja noch ordentlich was übrig, was man thematisieren, was man erzählen könnte. Also du freust dich auf jeden Fall, oder?
Ja, also ich bleib dabei. Das ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsserien.
Es ist so eine Wohlfühlserie, die man halt einfach auch mal abends angucken kann, also in der viel drinsteckt, so über das man nachdenken kann, aber man muss nicht. Also was die Serie, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was die Serie ist, was die Serie Stranger Things auf gar keinen Fall ist, ist subtil, finde ich. Also gerade in der vierten Staffel ist es mir aufgefallen, eventuell gab es das auch schon in der dritten und in der zweiten und in der ersten, aber gerade in der vierten Staffel ist mir zum Beispiel auch so der Einsatz von Audio-Cues aufgefallen. Also wenn zum Beispiel jemand irgendwie die Treppe runterkommt, dann wird so jeder Schritt irgendwie nochmal mit so einem zusätzlichen Geräusch vertont oder diese Fakes Jumpscares, wenn jetzt jemand da-dum von der Seite reinkommt, so. Das ist schon also so subtil wie eine Panzerfaust. Sehr im Kontrast ist mir so auch aufgefallen. Der Kontrast ist mir auch krass aufgefallen zu der anderen Serie, die ich jetzt vor kurzem geguckt habe, nämlich Better Call Saul. Da ist es eher so, wenn du ein Detail übersiehst, dann ist es dein Problem. Aber es macht ja nichts. Ich meine, die Serie macht ja trotzdem Spaß und sie lässt sich sehr gut weggucken und es macht Spaß, sie anzugucken. Insofern bin ich auch sehr gespannt. Also jetzt muss ich natürlich das Finale nachholen, klar. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie sie das dann alles zusammenführen, zu Ende führen. Und dann ist am Ende wahrscheinlich Netflix sehr traurig, dass diese Serie zu Ende ist. Könnte ich mir denken.
Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Also ich gebe dir recht, die Serie ist wahnsinnig stilisiert auf jeden Fall. Mhm.
Ja, also würde ich sagen, dann sind wir ja schon am Ende, wenn du nicht noch irgendwas hast, was du loswerden möchtest.
Nein.
Okay, dann würde ich sagen, dann war's das für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an dich, liebe Laura, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal im Upside Down. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.